que se me voy.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Fische mit ihrem Podcast Gefährliches Halbwissen.
Präsentiert von Adi G.
und Superseiter.
Yeah. Oh, hinten Steuer. Wir fahren heute weg.
Ja, wir sind heute unterwegs. Ich habe gerade gedacht, der LKW brennt. Wir sind heute unterwegs Richtung Mannheim und haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon stundenlang im Auto sitzen, dann können wir auch gleich einen Podcast aufnehmen.
Ja, bevor wir uns irgendwie anschweigert, ja, schlechte Musik hört, ja, uns über Autofahrerinnen und Autofahrer, die dämlich unterwegs sind, aufregen. Und von daher hört man vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen Rauschen.
Aber wir versuchen das Rauschen noch an die
ja, wir wissen es nicht.
Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Sehen wir dann.
Und wenn es klappt, dann könnte sagen, dass wir, dann werden wir mit dem Auto-Podcast beginnen.
Auf gar keinen Fall. So, Seider, haben wir noch von letztem Mal irgendwas, was wir noch aufarbeiten müssen? Oder sind wir, wir jetzt völlig frei weitermachen? Weil ich meine, irgendwie wäre letztes Mal noch was gewesen, wo wir jetzt... Aber wir haben gesagt, ich glaube, wir machen irgendwann nochmal eine separate... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit dem Doping war vorletzte Folge.
Ja, das letzte Mal war Politik. Genau. Das war mit den Wahlen. Die sind jetzt geschlagen.
Ja. Und jetzt wartet mal ab,
find was jetzt passiert. In den Wahlen war jetzt, finde ich, jetzt nicht die mega große Überraschung.
Ja.
Oder?
Nö, deswegen ist aber auch gut, weil dann brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Und entschieden ist ja eh jetzt aktuell noch nichts. Also, und dann haben wir das letzte Mal, also das Mal davor haben wir über Doping noch gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, das können wir in einem separaten...
Da war mal extra mal.
Genau.
Hast du Paris-Roubaix was gesehen?
Ah ja, auf jeden Fall, ich habe das komplette Rennen gesehen. Was ich leider nicht gesehen habe, das ist das Frauenrennen dabei.
Ach, das war Samstag.
Das war Samstags. Aber
ich wusste es gar nicht, bin ich ganz ehrlich, dass es das erste Frauenrennen war. Ich wusste nicht, dass es da kein Frauenrennen war. Ich habe mich aber auch nicht damit beschäftigt.
Ja,
aber dass Tanja mitgefahren ist.
Ja.
Ich war das im Intersport, wie heißt es?
Instagram.
Hat sie was geschrieben gehabt und war nachher auch so ein schönes, verdrecktes Bildrenner und.
Ist sie durchgekommen?
Ja, ist durchgekommen.
Ohne Sturz?
Ja, ich glaube, sie ist gestürzt.
Weil, beim Männerrennen haben sie gesagt, 50% der Frauen haben sich hingelegt. Aber das waren auch Zustände, muss man auch ehrlich sagen, und da ist mir Tradition, ist mir da egal, um da gleich mal wieder auf mein Lieblingsthema einzusteigen. Manche Dinge müssen einfach nicht sein. Und ich fand einfach das Wetter, und das hat es auch gestern wieder bewiesen, und auch dieses Damenrennen bewiesen, das Wetter war jetzt nicht unbedingt dafür da, dass man da drüber pisst. Das ist eh schon ein gefährliches Rennen, aber bei Nässe und bei dem Nässe- und Schlammthema, da wird es halt nochmal gefährlicher. Und dann ist halt wirklich die Frage, inwieweit ist das wert, sowas zu machen? Weil es ist ja so schon eines der härtesten Rennen, die es gibt. Und dann auch noch mit diesen Faktoren wird es ja nochmal. Und Paris-Roubaix war ja nie ein Radrennen, was der Beste gewonnen hat, sondern der Beste und Glücklichste.
Ja, und gleichzeitig, und gleichzeitig auch der Mutigste, der halt nur mal mehr riskiert, weil in den paar Bs musst du halt, glaube ich, vorne dabei sein. Aber ich meine, ich finde die verdreckten Bilder sind geil, ich finde auch Duschen in Paris-Roubaix, da gibt es die schönen Bilder, wie die in den einzelnen Dinger da drin sind. Das hat schon einen Charme, und ich glaube, die Athletinnen und Athleten, die lieben das. Und ich glaube, Tanja hat irgendwas geschrieben, Tanja Ehrath, dass es also sehr schmerzhaft war,
ja,
das ganze Ding. Ich denke, das ist nur mal mehr, wenn du nur davon hörst,
ja,
dass es brutal ist. Und wenn es dann selber machst, ist es noch mal brutaler. Das ist wie wenn du irgendwo, wir waren dann... letzte Woche war ich 3 Tage im Allgäu Und da sind wir so einen Berg hochgelaufen, also an den sogenannten Schrecksee. Da kann man vielleicht noch einmal drüber schwätzen. Hey, das war in ich glaube, die Strecke sind 4,5 Kilometer. Was eigentlich denkst als Läufer, naja, knappe Stunde. Das sind 1000 Höhenmeter einfach. Oh. 1000 Höhenmeter hoch, ja. Gleiche Weg wieder retour. Das ist unter angegeben mit 2,45.
Ja.
Und wir sind also, das war bei uns, in welchen etwas über 2 Stunden hochgelaufen. Jetzt halt Oberwarter, wir sind ein bisschen langsamer oder sowas dann hätte gelaufen, dann glaube ich 2,39 oder sowas braucht. Aber ohne Blick auf die Uhr, sondern guckt, aber weißt du, wie realistisch solche Wanderwegsangaben oder sowas sind. Aber da ist permanent hochgegangen. Da bist du irgendwann so eine ganz kleine Hochebene gelaufen, aber bloß halbe Kilometer. Und dann siehst du auf einmal ringsherum, siehst du eine Wand. Ich habe gedacht, jetzt ist es so, wie willst du, das geht gar nicht, da kommst du gar nicht weiter. Aber was ich damit sagen will, wenn du das auf der Karte siehst.
Ja.
Oder wenn Leute erzählen,
genau.
Hey, Schrecksee, an der Schrecksee kann schon mal gehen. Das ist schon wirklich klasse da oben, Bucketlist, Haken dran. Aber es ist schon ganz schön hart. Und wenn es jemand sagt, von der Härte und hängst du dann selber drin. Und ich finde, das Spannende war dann auch natürlich noch beim Bergnunterlaufen, da sieht da die Steinheit nochmal, was, das sind mir alles hochgelaufen. Das ist ja irre. Weißt du, und du kannst, hast dich nicht mehr an alle Passagen erinnern können. Und ich denke, so ist ein Paris-Roubaix auch. Die sagen, die Hand legt weh, die tut alles weh. Das ist völlig brutal, weil da halt über die Paris und sowas dann drüber geschossen wird. Aber nur mal kurz was. Normalerweise ist er, glaube ich, im Mai.
Ja.
Ich glaube, das Jahreszeit spielt nicht die große Rolle.
Doch.
Es hat seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder geregnet.
Ja, aber.
Es hat 20 Jahre bei Paris-Roubaix nicht geregnet.
Ja, und aber es ist ja auch verschoben worden in den Oktober wegen Corona.
Wegen Corona.
Und deswegen kann man das ja auch nicht vergleichen jetzt mit den anderen Malen, die es da schon gefunden hat. Ich will aber auch was ganz anderes raus. Erstens, die Frauen haben, glaube ich, nur 120 Kilometer gefahren. Das heißt hier nur 120 Kilometer ist schon aller Ehren wert.
Die Männer sind 2,58, oder?
2,70.
2,70?
Die Männer sind 2,70 gefahren, und also 270 Kilometer. Und ich weiß auch, es gibt so ein paar Rennfahrer, die sagen, das ist eines ihrer Lieblingsrennen. Wobei ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich weiß auch von Fahrern, die sagen, ja, die haben eine Woche danach eine taube Hände oder Handgelenkschmerzen oder was weiß ich. Und der Arsch tut weh. Und wenn das mal ein Profiradler sagt, dann steckt da schon ein bisschen was dahinter. Und
aber ist dann nicht sogar grundsätzlich fast besser, wenn so ein Rennen am Ende der Saison ist und nicht ein Frühjahrsklassiker? Weil ich glaube jetzt. Ja, die meisten Rennen sind gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch ein ganz Jahr Sport ja zwischenzeitlich. Jetzt wird halt, weiß der Hugo Genase oder keine Ahnung, was es dann da mal ist.
Ja, aber es ist ja Fahrer. Es geht ja auch um Neuverträge. Das heißt, das ist ja jetzt aktuell ist ja Wechselzeit. Das heißt also, die Fahrer wechseln die Teams. Und wenn du jetzt bei Paris-Roubaix stürzt, dann kannst du dann die Vorbereitung nicht mitmachen. Dann kommst du in ein neues Team, das ist natürlich auch nicht so prickelnd.
Ja, klar.
Wobei der Sturz, egal ob am Anfang der Saison oder am Ende der Saison, immer beschissen ist. Aber ich bin einfach der Meinung, man kann das Risiko schon mal minimieren, indem man sagt, okay, wenn es da eine gewisse Wetterlage ist, dann findet es einfach nicht statt. Oder
ja, das geht ja nicht. Das kannst du vielleicht beim Kobbelhobbel oder sowas machen.
Ja, oder umfährt halt die paar W-Stücke, aber das macht doch keinen Sinn. Also gestern war es zum Beispiel so, der Italiener, der Vierter geworden ist, mir fällt gerade der Name nicht ein, der hatte zuerst einen Hinterradschaden, also der hatte 1:30 glaube ich Vorsprung, der hat einen Hinterradschaden gehabt, dann hat man den austauscht, dann hat er noch eine Minute gehabt, ganz grob, plus minus. Und dann ist er, dann hat er die Wechselmaschine bekommen, also eine Zinterradaustausch, sondern eine Wechselmaschine bekommen. Die hatte nicht den vernünftigen Luftdruck. Und damit ist er dann auch noch gestürzt auf ein paar W-Stück. Und dann war irgendwann einfach der Vorsprung zu Ende, weil er auch mit der Maschine nicht recht zurechtkam.
Der war zu dem Zeitpunkt in Führung liegen.
Der war in Führung liegen.
Und das war Vorsprung?
1:30 vor dem. Und deswegen meine ich, glaube, er wäre durchgekommen. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube,
wie viele Kilometer vom Schloss?
30. Also das war nicht mehr arg viel. Und es waren nur 3 Pavé-Stücke oder sowas, wo er überleben hätte müssen. Das letzte Pavé-Stück ist ja kein richtiges. Er hätte nur 3 Stück überleben müssen. Und dann, wenn du dann vorne bist, dann fliegst du auch etwas anders, wie wenn die Jungs von hinten kommen. Und ich glaube, er hätte das gewonnen. Und deswegen sage ich, es bin nicht immer der Beste, sondern der Beste, Glücklichste. Weil das war schon eine blöde Situation, dass er da halt sich hingelegt hat und
Schaden hatte. Ich meine, das muss ja nicht regen, aber davon lebt ja auch die Dramaturgie von Paris-Roubaix. Paris-Roubaix ist ja kein normales Radrennen, sondern es ist ja spektakulär. Und ich glaube,
aber vielleicht Achim, du bist Radfahrer liegen sehen. Ihr habt da keine Lust drauf.
Aber du bist vielleicht eine Ausnahme. Aber 80% von den Zuschauern findet es geiler, wenn es pisst. Oder 70% oder 2/3, weil dann ist viel spektakulärer.
Ja, ich weiß nicht. Also ständig darauf zu hoffen, dass in der nächsten Kurve jemand nicht stürzt. Ich weiß nicht, das macht für mich das Ganze nicht spektakulär. Ich brauche auch ehrlich gesagt keine Rennen mehr, die über 250 Kilometer gehen. Das ist 250 Kilometer ist schon viel. Aber ich brauche das nicht. Und das war auch dieses Jahr bei der Tour de France so. Da gab es die 3. oder 4. Etappe. Das war ein Sturzfestival vor dem Herrn, weil sie da zum Schluss hin um enge Kurven rum sind und hin und her. Und das war einfach von den Organisatoren für die erste Woche blöd geregelt. Und ein Organisator hat auch meines Erachtens nach die Verantwortung gegenüber den Sportlern, das nicht lebensgefährlich, aber dass das nicht jetzt übertrieben hart ist.
Weil, ja, aber ich sag mal so,
da hat ja auch keiner was davon, wenn die Hälfte der Leute auf der Nase liegt.
Aber ich denke mal 250 Kilometer, 257 Kilometer, das kann schon mal der Fahrer. Dann das nächste ist natürlich, das heißt Paris-Roubaix und du kannst da nicht in Vanne-Eickel anfangen. Du musst da schon in Paris, das ist ja das Besondere. Das ist ja schon für das Besondere an diesem Rennen, auch dieses Tanz. Und ich finde das Gute dann wieder, deswegen denke ich, es ist schwer, das spricht auch mit der Tour de France-Etappe zu vergleichen, dass da halt am Folgetag und die Tage davor haben die ja auch Möglichkeit zur Regeneration. Weißt du, es geht ja nicht am nächsten Tag immer weiter. Das ist
die Fahrer, die da fahren, die können sowieso eine Woche nichts mehr machen.
Ja, wahrscheinlich.
Also, wenn dir dein Handgelenk wehtut, dann kannst du den Lenker gar nicht greifen. Also, das Thema ist eh rum da für die Jungs. Egal an was für einem Tag das ist. Aber wir hatten, glaube ich, auch das Thema schon mal besprochen: Verantwortung, Veranstalter. Da, wo ich da gesagt habe, da, wo dieser Zugspitzlauf oder was da war, wo die Leute schon. Und ich bin schon der Meinung, dass ein Veranstalter, egal in was für eine Euphorie er steckt und egal wie schwer es auch mal ist, etwas abzusagen oder auch einen Rennabbruch zu machen. Das war ja auch mal bei der Deutschlandtour, bei einem Einzelzeitfahren, wo ein Sturm aufkam und dann hat es ja diese Bargen und dann ist ja ein Fahrer da drüber gestürzt und der hat sich relativ schlimm auch verletzt. Und ich finde, da muss irgendeiner so vernünftig sein und sagen, so und jetzt müssen wir, also nicht erst, wenn der Fahrer auf der Fresse liegt, sondern schon vorher sagen, okay, jetzt müssen wir hier einen Cut machen, auch wenn wir das dann, wenn jetzt gerade bei einem Einzelzeitfahren, dann ist die Hälfte, drei Viertel schon gefahren und ein Viertel fährt dann gar nicht, aber dann ist halt so, was willst du machen, du kannst dich über alles hinwegsetzen und dann sagen, oh ja, da stürzt halt der eine und der andere oder verletzt sich schwer oder so, oh mein Gott, ist halt so.
Aber es gibt natürlich auch gewisse Fahrer, die haben das Lust an solche Sachen, die haben das Können an solche Sachen, da gehört das Gequäle, da gehört einfach diese Hände wehtun, das gehört dazu. Es gibt ja, ich weiß nicht, haben wir auch mal im Podcast schon mal drüber gesprochen haben oder mal anguckt, es gibt ja dieses Downhill-Rennen da irgendwo in Lapierre oder sonst was, Ah, das ist ein mega Hammer. Die sind lauter Verrückte, wo das machen. Und ich glaube, die Radfahrer sind auch das Verrückte. Ich weiß es halt nicht. Dann finde ich, wird es schon irgendwo gefährlich. Es gibt natürlich, das Schmerzempfinden von Menschen ist unterschiedlich. Was Gefahr angeht, das Gefahrempfinden ist unterschiedlich. Das Risikobereitschaft ist unterschiedlich. Und ich weiß auch jetzt nicht, ob, weißt, wenn jemand jetzt so ein mulmiges Gefühl hat, Paris-Roubaix beispielsweise zu fahren, ob er dann zu seinem Teamchef sagen kann, hey, das ist nicht meine Rede, will nicht fahren. Und ich finde, wenn die Freiheit gegeben ist, weil letztendlich immer als Profisportler willst du natürlich auch die geilsten Sachen irgendwo machen. Und ich glaube halt, diese anderthalb Runden in dieser Betonpiste reinzufahren, ich glaube, das ist mit euch von den größten Sachen, wie wenn du nach Paris reinfährst.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, das ist auch ein Traum. Und so hat, glaube ich, Tanja hat es sinngemäß auch so geschafft, dass sie Geschichte geschrieben haben. Und wenn du dann wirklich sagen kannst, hey, ich bin ein Profirenner, Paris-Roubaix fahre, ich will es nicht mit Olympischen Spielen oder sowas vergleichen, aber das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches.
Vor allem nicht nur gefahren, sondern angekommen.
Ja, gefinisht meine. Gefinisht.
Und da bin ich ja auch einer derjenigen, der sagt, beispielsweise unser Sportfördersystem und sonstiges gehört überarbeitet, weil nicht nur Leute, die gewinnen, gehören gefördert, sondern entweder ich fördere eine Sportart, weil es mir als Staat oder mir als Privatperson oder je nachdem, wer etwas fördert, wichtig ist. Aber dann darf das Gewinnen nicht zwingend immer im Vordergrund stehen, weil in dem Moment, und da sind wir jetzt wieder bei dem Überschlag Doping, wenn es nämlich so ist, dann fördere ich nämlich auch das Doping, weil wenn du auf Fördergelder angewiesen bist, und du machst jetzt nicht eine Platzierung gerade bei Olympia oder sonst irgendwo, und so habe ich gehört, funktioniert unser Sportfördersystem. Und du kriegst nächstes Jahr dann, weil die Platzierung nicht erreicht hast, halt keine Fördergelder mehr. Dann ist halt rum. Vielleicht betrifft dich das gar nicht, weil du nämlich deine letzte Saison hast, sondern das betrifft vielleicht denjenigen, der nach dir kommt. Und dann kriegt er die Fördergelder nicht mehr, weil du es vergeigt hast.
Ja, mein Fördergeld spielt eigentlich immer eine Rolle, aber das ist, ich glaube, es war ganz interessant, dass ich gestern mit jemandem gesprochen habe, wo das so meine ähnliche Tenor ist, die Verteilung von den Geldern. Und du musst eigentlich von diesen, und er hat fast so konträr zu meiner Meinung gesagt, dass gefühlt eigentlich genügend Geld da ist.
Ja.
Es ist dann halt nur zum Teil, was mit diesen Geldern dann auch gemacht wird. Und ich meine, ja, da fahren welche Renner oder was. Und ist drüber auf, schieben rüber. Und gleich, meine Güte, was ein Dämpfer.
Ja,
gut.
Also da.
Und ich meine, das Brutale, und ich finde es zum Beispiel das Schöne am Triathlon, dass da immer mal wieder ein Athlet rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich es bei anderen, da fällt mir der Überblick auf, was Nachwuchs angeht, was Nachwuchsförderung angeht. Aber dass es halt auch beim Triathlon immer mal wieder einen Athlet gibt, der nicht über dieses Fördersystem, über das Nachwuchssystem noch obergespielt wurde, sondern als in Anführungsstrichen Quereinsteiger, vielleicht mit Talent oder Willen oder was auch immer, der einfach nicht gut genug war. Weil wenn du, und das hat er gerade Uli Mutschler hat es gesagt, da war der kleine Bube und sowas, die müssen schon bestimmte Zeiten erfüllen. Und wenn du halt diese Zeiten nicht bringst, dann bist du einfach raus. Und das ist halt schon eine Form von Leistungssport. Und Deutschland ist jetzt halt nicht ganz in dieser ganz glücklichen Lage, zu viel Nachwuchssportler in manchen Bereichen zu haben, sondern da sind vielleicht die von 30 die drei Beste, die sind in aller Regel halt nicht so gut, wie wenn du von 1000 die drei Beste hast. Und das spielt halt auch noch, das spielt natürlich auch schon eine Rolle. Und von daher ist natürlich auch gut. Und da bin ich jetzt wieder bei dir. Also in Sportarten zu investieren, wo es nicht nur um Leistungssport geht, sondern wo Leute dazu animiert werden und normal hat vielleicht ihre Kinder haben auch Bock, Triathlon zu machen, weil da automatisch irgendwo reinwächst und da kommt halt das eine oder andere Talent mehr raus, so wie gefühlte Fußball die Kids automatisch kriegt. Und ich glaube, alle anderen haben da schon irgendwo irgendwelche Schwierigkeiten, dort irgendwo zu
Nachwuchs zu kriegen. Aber genau das meine ich ja. Es muss dir als Staat beispielsweise es wert sein, zu sagen, was weiß ich, zum Beispiel alle Sportarten, die bei Olympia, die es bei Olympia gibt, die fördern wir grundsätzlich mal mit einem Betrag X. Der ist ja variabel, weil ein Tischtennisspieler braucht sicherlich nicht so viel Geld wie ein Kajakfahrer. Der hat ja wahrscheinlich andere Ausgaben oder Triathlet oder wie auch immer. Und es ist dann unabhängig der Platzierungen, weil in dem Moment sage ich, mir sind alle Sportarten wichtig, egal ob da jetzt 10.000 Menschen diesen Sport machen oder nur 1.000. Weil in dem Moment, wo ich das nämlich so mache, dann kann ich wirklich mich als Staat zurücklehnen und sagen, von uns geht der Druck nicht aus, als Staat. Sondern entweder ihr macht den Druck euch selber, eure eigenen Sponsoren oder die Presse oder irgendwelche Dritten machen euch Druck, aber wir nicht. Wir wollen einfach nur, dass der Sport gefördert wird und dass auch Leistungssport in diesem Sportbereich gefördert wird. Aber wir sind nicht der Grund, warum ihr dopt, also wenn sie zum Beispiel erwischt werden, sondern den Druck, der kommt von woanders her. Aber da wäre der Staat meines Erachtens nach schon gefordert, diesen Druck rauszunehmen aus dem Kessel.
Und der Staat kann eigentlich auch nicht. Der Staat kann eigentlich auch nicht alles machen. Und möchte sich in verschiedene Sachen wahrscheinlich auch gar nicht so einmischen, weil er eigentlich auch andere Aufgaben hat. Und da kommen nämlich noch die gut malen können, würde nur staatliche Förderung über die Kunstschule und die Musikschule und wenn auch in der Theater gut kann, dann möchte er staatliche Förderung haben, oder jemand kann Zither spielen oder.
Ja, aber ach, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum.
Irgendwo. Und das sind schon irgendwo Grenzen und der Staat steht ein Betrag X oder sowas zur Verfügung. Und ich finde die Grundstruktur mit den Sportverbänden, das finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht und ich glaube, dass die auch einigermaßen vernünftig damit umgehen. Aber natürlich ist auch das gefährliches Halbwissen. Nur ich sag's mal andersrum. Warum soll es ausgerechnet im Sport, was Förderung angeht, gerechter zugehen als bei anderen Sachen? Warum soll ausgerechnet im Sport es Golfwetterlustwirtschaft geben?
Weil wir immer davon reden, dass der Sport eine Vorbildfunktion ist. Und es wäre doch mal gut, wenn wir einen Bereich in unserem Leben haben, wo kein Leistungsdruck von außen da ist, sondern nur von innen. Weil wir haben...
Funktioniert aber Spitzensport nicht.
Deswegen sage ich ja von innen.
Das funktioniert aber...
Aber du kannst schon nicht sagen, pass mal auf, jetzt zum Beispiel Kugelstoßer. So. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, wenn ihr nicht mindestens unter die ersten 5 kommt, dann kriegt ihr nächstes Jahr keine Kohle mehr. In dem Moment, wenn der weiß, okay, scheiße, ich bin vielleicht verletzt oder ich habe vielleicht...
Da gibt es ja wahrscheinlich Ausnahmen.
Ja, nee, Achim, da gibt es keine Ausnahmen. Die Jungs, also so habe ich das mitbekommen und so haben sich ja auch einige Sportler irgendwann mal geäußert und haben sich darüber über das System beklagt.
Also das ist ja, aber ich sage jetzt mal die Marathonläufer, ich weiß nicht, wie viel da jetzt gefordert wird. Oder Skilanglauf. Sagen wir mal einen Skilangläufer, der in den letzten paar Jahren irgendwas gerissen hat. Ich sage, komm nicht mit Bele oder wo ist Bele oder sonst irgendwas. Vielleicht, ich glaube, der Schlittenrieder oder sonst irgendwas. Und der Schuanito während der Kaiser Mühleck.
ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mehr in dem Bereich
aus. Das heißt, im Grunde genommen sind ein Großteil unserer Sportler ja sowieso chancenlos. Marathon. Also, da kommt der beste Deutsche, wird in Berlin Zehnter oder sonst irgendwas. In Berlin, bei Olympischen Spielen, wird der beste Deutsche so und so. Und das sind ja tolle Athleten, das sind ja tolle Menschen, die auch klasse Leistungen bringen. Aber und deswegen muss es muss eigentlich im Grunde genommen die Normen irgendwo geben. Bloß finde ich dann auch wieder.
Die Normen zur Qualifizierung.
Eine Norm ist natürlich, finde ich, auch wieder nicht alles. Auch da, also wenn jetzt einer 2.10, wenn die Norm ist, 2.10 zu laufen, und es läuft jetzt einer 2.10.05, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Mitterhoff wahrscheinlich bei maximal 4%. Und das ist dann für mich irgendwie. Schwer nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man halt dazu sagen, wenn so ein Athlet dann bei der Bucht nach Tokio fließt, dann kostet er der Staat 20.000 Euro, bloß dass er dort halt irgendwie dabei ist. Das ist schon irgendwo wo schwierig. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wenn dann im Marathonlauf wegen so geschissenen Normen und ein paar Sekunden kein Deutscher am Start ist, wie willst du das dann? Marathon ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Biathlon oder sonst irgendwas. Lass mal bei Biathlon die Deutschen nicht mehr so gut sein. Dann klotzt das keiner mehr an.
Weiß ich nicht.
Also ich gucke es ja jetzt schon nicht an.
Aber ich finde zum Beispiel das System im Triathlon finde ich gar nicht so schlecht. Also wenn du nach Hawaii willst, dann musst du eine gewisse Leistung bringen. Sonst kriegst du die Leistung nicht. Und dann geht es ja wirklich darum.
Aber Hawaii hat mit Verband nichts zu tun.
Ja, oder? Genau. Und das ist genau. Vielleicht sollte man sich da mal ein Vorbild nehmen. Und dann geht es ja noch darum. Dann wird ja gefragt, jetzt hast du zum Beispiel so den sogenannten Slot, den hast du jetzt erreicht.
Da zahlst du 1.000 Dollar.
Ja, oder du sagst, nee, ich kann mir das nicht
leisten.
Ich will mir das nicht leisten.
Das Abenteuer ist ja grandios.
Ich will mir das nicht leisten. Und dann geht der Slot an den nächsten weiter. Und vielleicht ist das aber auch nicht so schlecht, dass man sagt, okay.
Ja, aber das ist ja nicht der absolute. Das ist ja nicht der absolute Spitzensport, sondern das ist das Age-Gruber-Geschichte. Im absoluten Spitzensport ist zwischenzeitlich auch so, dass es 50 Startplätze gibt. Und dann hast du ein paar Veranstaltungen, wo dich dafür qualifizieren muss, was Profis oder sowas angeht.
Ja,
ich glaube, Spitzensport, das funktioniert einfach nur über Druck von innen, klar, Innenmotivation sollte größer sein als der Druck von außen, aber natürlich auch über den Druck von außen. Und sei es vom Trainer, sei es der Konkurrenzdruck. Warum hat es früher Zehnkampf? Ich glaube, das war eines von der ersten, wo Zehnkampf-Team gemacht haben. Und zwar einfach, boah, grandios, oder?
Ja, das blendet mich, was ich da
grandios. Das ist auch Sonne. Guck doch, wie schön das ist. Ich glaube, die Zehnkämpfe waren Hammer, oder? Aber es blendet schon.
Mein Gott.
Der ist schon wieder vorbei. Und zwar, weil der Sport lebt von dem Konkurrenzdenken auf dem Fußballplatz, im Schwimmbecken.
Ja, aber das Konkurrenzdenken, das hast du in dir. Wenn du Spitzensport machst.
Ja, aber du brauchst den Druck auch von außen.
Ja, aber Achim.
Und der Druck von außen, der Druck, der.
Wenn der Druck, wenn der Druck ist doch eh schon da. Also, das kann mir keiner erzählen. Und ich kenne einige Spitzensportler oder auch ehemalige Spitzensportler und die haben so viel Druck in sich. Die brauchen den nicht auch noch von dritter Seite, weil irgendwann tillen die dann ab und dann.
Was ist die dritte Seite?
Die dritte Seite ist einfach der Staat, der dann das Fördergeld streicht. Weil du hast ja den Druck, also wenn es dann im Spitzensport geht, dann hast du den Druck von der Presse, und du hast deinen inneren Druck. Und der innere Druck langt eigentlich schon.
Du hast den Druck für deine Trainer.
Ja, das gehört ja mit dazu, zu dir mit dazu dabei. Also das, der Trainingsstab und so weiter, das ist mit dabei, weil du willst ja, also wenn ich einen Sport mache und so gehe ich von jedem Sportler aus, dann will der gewinnen, weil sonst wird er nicht im Spitzensport sein. Oder er kennt seine Grenzen und sagt, okay, die ersten 10 ist auch noch ein super Ergebnis.
Ja, aber was will ich, warum will ich drauf rein? Wenn das in olympischen Triathlon beispielsweise gibt, da dürfen glaube ich 50 starten. Und die sind alles super Athleten, die viele Jahre dafür trainieren. Oder Paris-Roubaix. Das ist mal das. Ich habe so Seeberger, also dass ich mir das da in die Zahlen reinkommt. Das sind wenige, die das Zeug dazu haben, so ein Ding zu gewinnen. Und in aller Regel sind es die Besten. Und ich glaube schon auch, dass das ist die besondere Komponente, um noch auf Paris-Roubaix oder sowas zurückkommen, obwohl ich dieses Jahr leider nicht gesehen habe, dass in Paris halt es nicht nur reicht, der Beste zu sein, sondern das ist halt auch Materialglück, Materialpech.
Ja.
Kann dir da der Finger nach oben oder nach unten zeigen? Das ist das Spiel, Paris-Roubaix, das gehört dazu. Was mich da wirklich mal interessieren würde, so, also anonym gefragt, ob die Radfahrer dort jetzt tatsächlich gern starten oder ob das halt irgendwie halt dazugehört, dass sie fahren müssen, dass das halt, weil es halt eine hohe Präsenz hat, aber ob so Athleten wirklich dafür brennen und oh geil, ich freue mich so drauf, Sonntag ist Paris-Roubaix, oder wie das bei Spitzensportlern oder sowas ist, die Vorfreude vom Amateursportler, auch die kleine Nervosität natürlich, aber eine ständige Freude, mir halb Sonntag laufe in Berlin Marathon oder mach in Remseck der erste Waldlauf oder sonst irgendwas. Ob dieses bei den Sportlern nur da ist oder ob die das halt einfach, halt, es gehört einfach zu meinem Business oder sowas.
Also ich glaube, ein Radsportler hat grundsätzlich Lust, denen zu fahren. Also sonst würde er den Sport nicht machen. Aber, also Spitzensport, wir reden jetzt hier vom Spitzensport. Paris-Roubaix ist, glaube ich, echt, das, ich glaube wirklich, dass so ein Drittel der Fahrer mehr ist, glaube ich, nicht. Wenn man sie ehrlich fragen würde, würde ich, glaube ich, sagen, ich fahre es nicht. Aber ich fahre es, um meinen Captain bis zu einer gewissen Position zu schützen und mit nach vorne zu fahren. Und vielleicht auch die ersten 50 Kilometer, wo noch keine Pavé-Stücke sind, aus dem Wind zu halten und solche Geschichten zu machen. Aber ich glaube, und deswegen kommen aus verschiedenen Gründen da wenige Leute in Roubaix an. Einerseits, weil sie vorher durch irgendwelche Defekte oder Stürze ausgehen. Oder weil ihnen das Rennen einfach irgendwann zu hart wird. Oder weil sie einfach dann so weit abgehängt sind. Ich glaube, diese Karenzzeit oder was sie da haben, die ist bei 28 Minuten gestern gelegen.
Gut, ist aber nicht viel, oder? Ja,
das ist gar nichts. Und dann schaffst du einfach auch nicht mehr.
Also, wobei 28 Minuten, muss ich auch wieder dazu sagen. Das sind 40 Minuten, oder?
28 Minuten sind 40 Minuten?
Nein. 28 Minuten, das sind 25 Kilometer oder 24 Kilometer. Oder 20 Kilometer, ja. Sagen wir mal so. Nicht in Minuten. Und wenn irgendwo einer mal 20 Kilometer in der 3 ist, dann ist auch irgendwann mal nicht gut.
Ja, schon ohne Frage. Aber,
weil da hast du natürlich eigentlich kann ich ja da Leute am Start, du kannst ja jetzt nicht sagen, na, aber eigentlich, ich fahre jetzt im Moment einfach mal Paris-Roubaix an. Was aber, warum auch immer da drin, das kann ein Defekt sein, das kann ein Sturz sein, das kann, dass sie vorher schon tot gefahren hat, natürlich. Und ich meine, da gehen sie halt raus, wenn ihr Job getan ist. Ich denke, die Zeiten, so dieses, das, also ein Profi, der auf jeden Fall versucht, alles zu finishen, der geht durch den Dummkopf. Ich glaube, das ist wirklich ein Dummkopf, weil eventuell, wenn es einfach nicht geht, dann macht er, tut er seinen Körper viel zu sehr schütteln und da scheißt er auf die Ehre. Das, was in Kona ja schon mal, ja, wenn die richtig gute, wenn sie es dann Donner machen, dann wird er dann 150 Tonnen, wird er dafür abgefeiert oder sonst irgendwas. Und das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil das ist deine, wenn der Profi-Pokerer oder der Profi-Glücksspieler einfach merkt, an dem Tag habe ich kein Gefühl, ich fühle mich gut, was auch immer, dann wird er wahrscheinlich irgendwann aufhören und nicht sein ganzes Geld verklopfen.
Aber
der Maulwurf, der muss sich ein Winterlager zurechtlegt, der frisst ja auch nicht alles gleich am ersten Tag.
Aber Achim,
das wäre töricht.
Hast du zufälligerweise dieses Jahr Frankfurt gesehen?
Nee. Jetzt Frankfurt der Turm.
Nein, nicht der Triathlon. Das fand ich nämlich dann auch zum Schluss
interessant. Ich habe gleich, ja doch, warte mal, lass mich auch schon überlegen.
Hast du gesehen, wie die ersten deutschen Starter ins Ziel gekommen sind? Die konnten teilweise schon gar nicht mehr geradeaus laufen. Das war massiv grenzwertig.
Ja, aber ich sage mal, also mir ist das in meiner Langdistanz nicht unbedingt passiert. Weil da habe ich vorher, da fehlt mir einfach so ein paar Gene, so über diesen Schmerzpunkt rauszulaufen.
Nee, nicht vom Schmerzpunkt.
Ja,
das war andere, dass die sahen, die waren kurz vor der, die sind so kurz vor der Ohnmacht. Die sind teilweise Schlangenlinie gelaufen, weil sie durch waren. Und da muss ich sagen,
ja, aber das ist der
sechste Platz, nur Kollege.
Das ist dann oftmals so bei denen, die gehen völlig an die Grenze ran. Die kennen in aller Regel auch ihren Körper. Die können auch einschätzen, also ihren Körper dahin gehen, die wissen, okay, das sind jetzt noch 2 Kilometer, das sind noch nur 10 Minuten, irgendwas. Und in denen 10 Minuten, die 10 Minuten, ich glaube, das trainieren die auch, das halte voll aus. Und dann fallen sie im Ziel, fallen sie sowieso immer alle. Aber wenn du das dann auch beobachtest, 3, 4 Minuten, was ist denn?
Nix, das war ich immer weiter.
3, 4 Minuten? 3, 4 Minuten später ist dann fast alles wieder gut. Zu 90%.
Ja,
die sitzen dann schon da, kommen, weil das sind ja dann auch Stresshormone, wo dann auch im Ziel, weißt, da fällt ja auf einmal alles zusammen. Da wird von der Anspannung, auch dem psychischen Druck natürlich, gar keine Frage, gehst du ja dann automatisch in eine Ruheposition, wo der Körper in sich zusammenfällt.
Ich rede aber auch nicht vom nach dem Ziel zusammenbrechen, das ist für mich völlig okay. Aber die waren schon Kilometer vorher, ist der eine sogar teilweise gegangen, weil er einfach durch war.
Ich glaube, Boris Clavel war das.
Ja, ich krieg das
nicht zusammen. Ich glaube, wir haben laufen ein bisschen.
Das fand ich auch als Zuschauer nicht schön zum Zugucken.
Aber ich glaube, da muss man sich bei den Top-Athleten, bei den Profis, muss man sich da keine großen Gedanken machen, weil die kennen aller Regel ihren Körper. Die sind in aller Regel eine medizinische Betreuung. Die wissen, was sie zumuten können und was sie nicht zumuten können. Kritischer ist natürlich im Amateurbereich. Ganz klar. Und da gibt es dann halt auch viele, wo es eigentlich besser wäre, zu sagen, so, jetzt gehe ich raus. Aber da ist dann natürlich halt auch wieder ein Druck da. Weil wer möchte schon von sich selber sagen, das ist, wo ich seinerzeit am Wasserloppet raus bin, das war nicht das geilste Gefühl.
Also, ja, aber
du gehst da nach Schweden, verzehrst du es ja im Vorfeld auch, Und dann noch fragen sie, wie war er, wenn ich da komme? Ja. Aber sonst war es gut. Du recht war, also das private Umfeld, das macht schon viel. Das macht schon, und ich glaube ja, im Altersklassen hatte ich jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber nee, ein mehr als gefährliches Halbwissen, dass er im Age-Group-Bereich ja viel mehr Doktor als bei den Profis.
Ja, ja. Aber
Und das hängt natürlich mit eigenen Wünschen, Ansprüchen zusammen und auch natürlich, ich möchte in Ironman unter x Stunden oder sowas machen.
Ja,
das scheißet wahrscheinlich viele drauf. Wie nee. Ich zum Beispiel auch.
Nein, das ist doch auch okay. Du darfst auch deinem eigenen. Super. Oh, ein Zug. Oh, es schneit. Du darfst doch auch deine eigenen Ziele haben und die verfolgen und alles. Aber ich bin auch schon bei dem Halbmarathon raus, weil es mir in der Leiste zwickt hat.
Wo bist du? Halbmarathon gelaufen?
Gottwald-Halbmarathon.
Echt?
Ja. Da bin ich raus, weil es mir in der Leiste zwickt hat und das war auch nicht schön, aber wenn ich da durchlaufe...
Weil so leichte Zwicke, das ist schon geil.
Ja, mega. Ich bin ja auch nicht gleich nach dem ersten Zwicken raus, sondern ich bin ja schon noch 5 Kilometer mit Zwicken weitergelaufen. Aber dann war mir für mich klar, okay, das gibt nichts mehr. Da bin ich in Hof und Lemberhof, wie weit ist das noch nach Steinheim? Da ging es nur nach Kosbotwa.
Also ich sag mal so, wo das seinerseits Finale, wenn du in Hof und Limbach rausgehst und das Ziel ist in,
das war in Steinheim.
Das ist am Sauserhof. Hof und Limbach kommst du gerade drauf, glaube ich.
Ja, vorne.
Und gehst da raus, also diese 2 Kilometer, wenn nicht alles zusammenbricht, das hält schon irgendwie.
Nee, dann war es in Steinheim.
Dann machst du halt gegebenenfalls mal eher klein. Und ich finde es auch gar nicht, nicht schlimm. Ist mir auch selber schon passiert. Ich hätte vielleicht mein Ziel erreichen können im Marathon, das ich gehabt habe. Habe es aber nicht geschafft, weil ich in Karlsruhe in Stadionnähe einfach auf den Steiner gesessen bin. Wenn ich da weitergelaufen wäre, hätte vielleicht so mein persönliches Marathon-Ziel, das ich mir mal gesteckt hat, hätte es erreicht. So habe ich es nicht geschafft. Das ist jetzt mehr.
Ja, aber da war es ja nicht im Körper, da war es ja nicht ein körperliches
Gebrechen. Das war eine Mischung zwischen beiden. Einfach, du bist schon Tempo angelaufen. Wo weißt du, hopp oder top? Also jetzt natürlich auf die Dauer hin, aber ich wollte ja eigentlich immer mal unter 3:10 laufen.
Ja, aber wenn du was wehtut, also ich rede jetzt nicht von...
Ja, mit höllischen Schmerzen ist ja was.
Von Seitenstechen oder sonst, wenn dir das Knie wehtut oder die Leiste, dann geht ja auch nicht mehr weg.
Ah, warte, kann man auch mal
beißen. Auf jeden Fall, wie ich sage, scheiß auf das Ziel, da geht man raus, da macht man nicht weiter. Das ist einfach Quatsch. Und ich habe in Heilbronn mal beim Trollinger Marathon, heißt das Ding, glaube ich, da habe ich die führende Frau begleitet.
Auf dem Rad.
Das klar, auf dem Rad, ja. Nee, mehr gelaufen bin ich nicht. Und auf jeden Fall geht es ja zum Schluss hin, dann wieder nach Heilbronn zurück. Und dann kamen die 10-Kilometer-Läufe oder irgendwas kam da mit. Also ich bin da zwischen an und durch und an dem Tag war es relativ warm. Und ich habe vor mir, ich glaube ich selber habe drei Leute stürzen sehen, weil die dehydriert waren. Und die werden ja dann ohnmächtig. Und wenn die ohnmächtig werden, dann sacken die ja in sich zusammen, ohne dass sie sich selber noch abstützen können. Das heißt, die eine, die ist mal richtig geil an der Hauswand lang runter. Und da muss ich echt sagen, wie blöd sind diese Menschen,
ja, genau,
die sich komplett überfordern,
genau,
und überhaupt keine Ahnung von ihrem eigenen Körper und ihrer, genau, eigenen Körperfunktion haben, sich sowas anzutun. Weil ich glaube, dass die noch nicht mal wussten, dass sie ohnmächtig werden, sondern das ist halt dann passiert. Aber sowas würde mir, glaube ich, nie passieren. Also so dumm kann man gar nicht.
Ich vermute, das ist ja irgendwo auch das Gefährliche am Sport irgendwo. Da steht auch einer, ja. Das zeigt es mir jetzt an. Der ist noch vorhanden. Du hast einen Fuß. Du Blitzer. Du Blitz. Ja, selbst, ich glaube grundsätzlich, Selbstüberschätzung ist kein Ding, das zu Glücklichkeit führt. Egal, ob das beim Sport ist, das kann zwar dann einmal eine Gutgeber gehen, aber die meiste scheitert, wenn du halt der Zehner dir die Ziele zu hoch steckst, und ich glaube, das ist auch beruflicher oder im Privaten oder wahrscheinlich überall, wenn du manche Sachen nicht realistisch angehst und du von manchen Sachen träumst oder nur träumst und das ist gefühlt unrealistisch, weil es dann halt auch wieder leicht geht, die keine Ahnung, vom Nichtsportler zum Hawaii-Qualifikanten oder was der Kuckuck was, aber das ist ja dann auch meistens so ein Entwicklungsweg. Müssen wir da schon raus?
Ja.
Nee.
Natürlich, der zeigt auch immer schon raus.
Ja.
Ja, aber Achim, es ist ja, ich finde diese, sich selbst zu überschätzen oder sein Limit auszureizen, das geht ja auch vielen Leuten schon. Also, wenn ich höre, dass sich ein Schüler ein Auto auf Pump kauft, jetzt nehmen wir nur mal eine runde Zahl an, 25.000 Euro. Jetzt hat er vielleicht von Eltern spart, hat er 5.000 Euro. Jetzt kauft er sich ein Auto von 25.000 Euro, hat vielleicht gerade die Lehre fertig gemacht oder ist vielleicht nur in der Lehre. Mal davon abgesehen, welche Bank ist so doof und gibt demjenigen, aber irgendwoher kriegen die dann das Geld. Das heißt, der ist mit 20.000, startet der schon in die Miese. Also das ist so, sein Startkapital ist minus 20.000. Wie dämlich sind diese Typen, die das tatsächlich machen? Wie geil muss dieses Auto sein? Oder das, was sie sich gönnen wollen, eine Wohnung kaufen oder sonst irgendwas, ist schon scheißegal, wenn ich mich damit völlig überfordere. Weil eins ist klar, die mir den Kredit geben, die sind nicht zu mir ehrlich und sagen, hey, pass mal auf, für diese 20.000 Euro an einem jetzigen Gehalt.
Darf man schon unterbrechen, guck mal den Himmel an, der ist doch da mega.
Ja, aber das sieht ja keiner im Podcast.
Das ist echt nett. Ja, aber jetzt muss er links. Guck mal, das sind die zwei weiße Flecken.
Auf jeden Fall, wie dämlich. Also, der Banker, der sagt ja nicht,
weil hey, SAP, auf. Jetzt fahren wir in der SAP-Arena vorbei. Das sieht schon auch. Das sieht schon.
Mein Gott.
Das war aber so eine Sache, fasziniert mich. Sorry, das unterbreche. Ich denke, es sind immer zwei Sachen. Ich glaube nicht, dass einer. Ich glaube, dass er in vielleicht auch über Freundinnen und Freunde. Faszination dafür ist, das auch zu erreichen. Und natürlich ist es cleverer, oder sowas darauf zu sparen. Aber ich meine, wenn das dein absolutes Lebensglück ist, sehe ich das nicht einmal so schlimm, solange es noch irgendwo die ganze Sache überschaubar ist. Wenn,
was ist denn überschaubar?
Ja, überschaubar, unüberschaubar wird es dann, wenn dir das alles über den Kopf wächst. Wenn das jetzt nicht den monetär
Nehmen wir mal an, du nimmst jetzt 20.000 Euro auf und du bist Berufseinsteiger und du kriegst als Berufseinsteiger nach Abzügen deiner Versicherungen und Miete und was so alles so kommt, hast du nur 1.000 Euro so zum Leben. Dann nehmen wir mal an, die 20.000 Euro, dann zahlst du 500 Euro nur mal zurück.
Dann hast du nur noch 500 Euro.
Es geht doch nicht darum, wie viel deiner Arsch, aber wie lange musst du zurückzahlen, wenn du jeden Monat 500 Euro? Das ist doch irre. Das ist irre. Das besitzt doch keine Verhältnismäßigkeit mehr. Unabhängig, ob der. Also, jetzt nehmen wir mal, also der Banker sagt, naja, 500 Euro, die kannst du leisten. Ja, aber
das
ist doch völlig affig.
Wo ist jetzt schon wieder ein Blitzer?
Sei denn, wir sind da jetzt eh gleich da. Dann machen wir jetzt hier einen Cut, oder?
Ja, jetzt schwätzen wir noch ein bisschen.
Ja, du musst dich ja konzentrieren.
Ja, schwätzt du.
Wie? Jetzt darf ich das erste Mal schwätzen. Endlich. Er unterbricht mich nicht. Das ist ein Novum. Wobei, wenn ich jetzt wieder irgendwas sage, dann schwätzt er mir eh wieder dazwischen. Aber das wäre ein Novum, wenn er mich jetzt nicht unterbricht. Jetzt habe ich aber kein Thema, mit dem ich mir jetzt hier einen Monolog führen kann. Das ist ärgerlich.
Ich denke immer, das Leben besteht natürlich immer aus irgendwo aus Wagnissen. Und ich denke, manchmal muss man sich auch irgendwelche Träume erfüllen. Und wenn das alles irgendwo überschaubar wird, ich sage bewusst überschaubar, dass die Sache nicht über den Kopf wächst oder sonst irgendwas, dann ist das für mich okay, auch mal so in Anführungsstrichen so Harikiri-Geschichte irgendwo zu machen. Wie wir beim Radfahren oder bei anderen sportlichen Sachen oder sowas wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gemacht haben. Und es gibt halt, ich habe damit eigentlich für mich meine, ich habe da für mich eigentlich meinen Frieden gefunden mit denen, die wo halt gern mit so fette Autos oder irgendwas rumfahren.
Halt mal, ich habe nichts gegen fette Autos gesagt.
Ja.
Wobei ich das auch gerne, sondern über die Finanzierung des Ganzen. Ich habe mich darüber echauffiert, dass es Menschen gibt, die 4 Jahre lang ein Auto zurückzahlen. Und haben da noch nicht, weißt du, wenn du eine Wohnung hast, dann hast du ja wenigstens einen Gegenwert. Bei dem Auto, da verlierst du den Gegenwert. Und wenn es dumm läuft, also wenn es richtig, richtig scheiße läuft, hast du nach 4 Jahren gar nichts mehr, weil dann ist ein bisschen ein Unfall verwickelt und das Thema ist rum.
Ja, dann musst du halt ab. Jetzt geht's geradeaus, oder? Am Luisen, irgendwo am Luisen, ist das noch richtig. Am Luisenpark ist das. Oh, guck mal, der joggert welche, das können wir jetzt auch noch machen. Und der joggt.
Auf gar keinen Fall. Jetzt machen wir einen Cut, wir sind gleich da.
Wir fahren, ja, vielleicht das noch schnell. Wir fahren jetzt zum Hockey.
Ja.
Und zwar nicht Eis, sondern Feldhockey.
Ja.
Vielleicht jetzt mal googeln, vielleicht berichten wir auf der Heimfahrt nochmal. Sehen wir ja, was das war. Wir fahren jetzt und zwar zum Finale um die baden-württembergische Meisterschaft. Und das ist eigentlich auch so ganz interessant. Das ist in Mannheim, da gibt es 2 Vereine. Ich meine, es ist der HC und der TSV. Beide sind, glaube ich, bekannt für Jugendarbeit oder gute Jugend. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit oben. Ich glaube, da ist das Willeviertel oder ja, was? Ist eigentlich so Hockey, ist das eher so privilegierend? Weißt du das? Kommt auch drauf an.
Weiß nicht, naja.
Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Hockey und sind sehr gespannt. Ich liebe eigentlich Abendspiele. Bin gespannt, ob die so eine Anlage. Das ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass so ein Spiel montagabends ist, oder?
Ja, auch das weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr Fragen zu Flora und Fauna
habt oder auch zum Sport, dann
fragt uns besser nicht.
Das lassen wir noch ein bisschen laufen. Sollen wir es laufen lassen? Bis wir voll dort sind? Weiß eh nicht, ob man da noch was sieht.
Der Abschlusssatz ist gesprochen, Seider. Wenn du jetzt da wieder was
draus trägst. Beim letzten Mal habe ich auch nicht dazwischen. Ich finde, das ist dann so das Nachcut. Guck mal, das sind jetzt nur 20 Meter.
Das ist auch für Leute, du musst doch dich auch mal reinversetzen in die Leute, die sowas hören. Die wollen nicht hören, da hinten ist ein schöner Abendhimmel, weil sie sehen ihn nicht. Das bringt ihnen nichts. Und die wollen auch nicht hören, jetzt fahren wir hier rechts. Ah, jetzt müssen wir hier hin. Da parken wir nicht hin. Das interessiert ja keine Sau. Die wollen ja unterhalten werden. Aber mit Dingen, mit denen sie... Wo keine Interaktion entsteht.
Da bin ich mit dem Fahrrad erst durchgefahren her. Das ist ohne Witz. Wie war letzte Woche?
Und wie fern fängt es echt um 19 Uhr an?
19.30 Uhr.
Na, zum Glück.
Hast du gemeint, wir wären zu spät?
Ja, oder? Wie immer. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir zu spät sind. Wir sind schon mal irgendwo hingefahren. Mit dir kommt man immer kurz vor knapp, außer bei deinen eigenen Sportveranstaltungen. Da jagst du die Leute immer Stunden vorher schon.
Da bin ich erst mit dem Fahrrad hier durchgefahren.
Ist das ein Fernsehturm eigentlich? Oder was ist das? Oder ein Funkturm? Oder?
Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal so weit wie möglich. Skyline heißt das.
nie, was heißt Skyline. Ja, aber das ist, wie es heißt, will ich ja nicht wissen. Oh, Aussichtsplattform.
Muss ja irgendeinen Sinn haben, es ist ja nicht nur einfach
Corona-Testcenter. Das sind eher Ruderer. Oder so, ist das doch Ruder?
Ja, man hat Ruder vor allem.
Ach, guck mal, da hinten ist Licht. Ach so, so muss man ja eh fahren. Darf man da jetzt weiterfahren? Guck mal, was steht da? TSV, guck mal, da steht TSV Mannheim.
Da unten ist auch der Parkplatz, aber du kannst schon da.
Sollen wir da oben fahren? Da unten ist für die Offiziellen, für die Vereinsmitglieder wahrscheinlich. Da?
Ja, parkt er da hin?
Ich park da hinten, da kann man auch noch in Ruhe. In der Straßenbahn, das solche. So, wir sind angekommen und berichten dann später.
Selber, wenn du echt meinen Schlusssatz wieder kaputt machst.
Na, sagen jetzt halt nochmal. Sagen doch einfach nochmal.
Nee, wir haben jetzt echt. Die Fahrt hierher, die war uninteressant für mich.
Sag jetzt doch einfach mal nochmal den Schlusssatz.
Wenn ihr Fragen zu Flora und Fauna habt, kontaktiert auf gar keinen Fall das Superseiter.